ARD.
We had a volcanic eruption in Iceland in 2010.
Im Jahr 2010 gab es bei uns in Island einen Vulkanausbruch.
And scientists estimated that that volcano emitted about 150,000 tons per day.
Und die Wissenschaftler schätzten, dass der Vulkan jeden Tag 150.000 Tonnen CO2 ausstieß.
But human emissions are about 100 million tons per day.
Aber wir Menschen emittieren täglich 100 Millionen Tonnen.
So if you calculate how big of a volcano we are collectively as a human species.
Kollektiv gesehen, als Spezies entsprechen unsere Emissionen.
Then our daily emissions.
666 dieser Vulkane.
Are like 666 of these volcanoes.
666 Vulkanausbrüche, verteilt auf Millionen Autos, Flugzeuge, Containerschiffe, Kraftwerke, Heizungen und Fabriken auf der ganzen Welt. Allein, dass ein Teil des europäischen Luftverkehrs für einige Tage zum Erliegen kommt, sorgt dafür, dass der Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 streng genommen sogar CO2 einspart. Ich habe eine 7 Monate alte Tochter, die mit etwas Glück vielleicht die nächsten 100 Jahre Weltgeschichte mitbekommen wird.
Willst du die Raupe essen? Eigentlich ist die Raupe doch alles andere.
Wenn wir Menschen uns gerade zu einer der größten Naturkatastrophen aller Zeiten entwickeln, gefährden wir damit auch unser Überleben als Spezies? Gehört meine Tochter dann vielleicht zu den letzten Menschen auf der Welt?
Das ist die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. Folge 3. Der unbewohnbare Planet.
Wahrnehmung ist immer eine Frage der Zeitskala. Wenn man zum Beispiel Radio noch ganz klassisch über Radiowellen hört, dann kann man mit dem Drehen am Frequenzknopf die physikalischen Eigenschaften des Empfängers verändern. Und je nachdem, was man einstellt, reagiert das Gerät dann mit eigentlich unvorstellbarer Sensibilität auf winzige Schwingungen im elektromagnetischen Feld. Und zwar immer nur auf die Schwingungen, die genau der eingestellten Frequenz entsprechen. Ich glaube, wir Menschen sind genauso fein getunte Empfänger. Wir sind genau kalibriert auf die Zeiträume, in denen sich unsere Umwelt für uns wahrnehmbar verändert. Der Flügelschlag eines Kolibris ist zu schnell für uns und das Driften der Kontinente zu langsam. Wir können gut auf Veränderungen reagieren, die irgendetwas zwischen einer Zehntelsekunde und einigen Jahren dauern. Aber für Dinge, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, haben wir alle nicht die richtigen Antennen. Und genau das fällt uns gerade auf die Füße.
Ich habe ein einfaches Experiment gemacht.
Ask somebody, how long are 100 years?
Ich habe einfach jemanden gefragt, wie lange sind 100 Jahre?
Because my grandmother was born 1924 and she became 98 years old.
Meine Großmutter ist nämlich 1924 geboren. Und sie ist 98 Jahre alt geworden.
Das ist der isländische Schriftsteller und Philosoph Andri Magnason.
And my grandmother would say, 100 years are a very short time.
Meine Großmutter hat gesagt, 100 Jahre sind eine sehr kurze Zeit.
They are over like this. How can 100 years be so short when you have lived them?
Wie können 100 Jahre auf der einen Seite so kurz sein, wenn man auf ein Leben zurückschaut?
But when you look,
aber wenn man in die Zukunft schaut,
upon 100 years into the future, it's almost
wirken sie fast so unvorstellbar lang.
Almost doesn't make sense to register that.
Er hat ausführlich darüber nachgedacht, wie wir unseren Blick auf Zeit ändern müssen, wenn wir gegen den Klimawandel eine Chance haben wollen.
Ich habe meine Tochter mit zu meiner Oma genommen.
So I take my daughter and we visit my grandmother and we have pancakes.
Zum Pfannkuchenessen.
They do the calculation and my daughter finds out 2104.
Wir haben ausgerechnet, dass meine Tochter im Jahr 2104
she might be sitting in the same kitchen
in derselben Küche sitzen könnte.
As a fully lived life of a human being full of love, relationships and experience.
Am Ende eines Lebens voller Liebe, zwischenmenschlicher Beziehungen und Erfahrungen.
And then we imagine,
und dann haben wir sie
when
gefragt,
is someone still alive that you will love?
Wie lange wird noch jemand am Leben sein, den du geliebt hast?
So if that person comes to have pancakes with her in the year 2104.
Wenn diese Person im Jahr 2104 mit ihr Pfannkuchen isst.
That person might still be alive in the year 2170.
Dann ist sie vielleicht 2170 noch am Leben.
So our time is the time of the people that we know and love, the time that creates us.
Unsere Zeit auf der Welt ist die Zeit, in der es Menschen gibt, die wir gekannt und geliebt haben.
And my daughter will be able to touch almost 250 years with her bare hands.
Meine Tochter kann mit ihrer bloßen Hand 250 Jahre berühren.
So she was deeply influenced by somebody born 1924.
Sie wurde tief berührt von jemandem, der 1924 geboren ist, und sie wird jemanden berühren, der im Jahr 2170 noch da ist.
And she will deeply influence somebody that will be still alive in the year 2170.
Während ich André zuhöre, rechne ich dasselbe für Lotte aus. Ihre Zeit würde von der Geburt ihrer Großeltern um 1960 bis ins 23. Jahrhundert reichen, also etwa vom Bau der Berliner Mauer bis zum Jungfernflug von Raumschiff Enterprise.
After 5000 years, nobody will remember the nuanced names or the definition of borders that we have today.
In 5000 Jahren wird sich niemand mehr an die Namen der Staaten oder an die Grenzen von heute erinnern. Man wird die 300 Jahre nach der industriellen Revolution wie ein einziges Königreich betrachten.
So they will just compress these 300 years that we have had since the Industrial Revolution into a single kingdom, when humans found superpowers,
indem die Menschen Superkräfte erlangten,
and blossomed and grew,
aufblühten,
and expanded into space,
bis in den Weltraum expandierten,
and gathered all the imaginable knowledge that they could get,
mit Mikroskopen
through satellites
und
Mikroskopen
unvorstellbares Wissen anhäuften,
until the wizards find out that there's a small problem,
bis die Weisen dieser Zeit herausfinden, dass
that the magic element that gave them the superpowers,
eben jene Magie, die ihnen die Superkräfte verlieh,
is going to claim the lives of their newborn children,
einst das Leben ihrer neugeborenen Kinder fordern wird.
André redet über den Klimawandel bewusst in der Sprache der Mythologie.
Instead of saying global warming and emissions, I talk about water and fire.
Statt von globaler Erwärmung und Emissionen spreche ich lieber von Wasser und Feuer.
And grandmothers, of course.
Und Großmütter natürlich.
Denn wenn man über Großmütter, Wasser und Feuer spricht, sagt er, also mit Bildern, die seit Urzeiten in unseren Köpfen verankert sind, wird der Klimawandel auf einmal emotional verständlich.
Yes, so when people will ask us in the future, what time did we live in?
Wenn die Menschen der Zukunft uns fragen, in welcher Zeit wir gelebt haben,
we have been living the age of the invisible fires.
Dann werden wir sagen, in der Zeit der unsichtbaren Feuer.
So I have not seen fire.
Ich habe schon lange kein Feuer mehr gesehen.
Quite some time now.
Aber tatsächlich sind überall um uns herum unsichtbare Feuer.
But actually, all around us are these invisible fires in engines of
in
cars,
in Motoren der Autos,
in airplanes, in ships,
in Flugzeugen,
factories,
Schiffen, Fabriken,
in homes,
sogar in den Häusern.
Die ganzen Autos.
Die unsichtbaren Feuer bringen uns von einem Ort zum anderen.
Überall Feuer.
Sie stellen unsere Luxusgüter her und sie produzieren den Strom, mit dem wir die Nacht erhellen und das Internet betreiben.
Die Superkräfte, die Kohle, Öl und Gas uns gegeben haben, haben der Menschheit zweifellos genutzt.
We were maybe 700 million when
als wir begonnen haben, das Feuer in diesen Zylindern zu verstecken, waren wir vielleicht 700 Millionen.
And now we're 8 billion.
Heute sind wir 8 Milliarden.
But
Aber das Problem ist, dass nur ein, zwei, vielleicht drei Generationen profitiert haben.
Only benefited one or two or maybe three generations.
Und die nächste Generation, Lottes Generation, wird diejenige sein, die den Preis dafür zahlt.
What used to be geological speed is now changing on a human level.
Was sich einst in geologischen Zeiträumen ereignete, passiert jetzt während eines Menschenlebens.
Nature has left geological speed.
Wir erleben etwas, an das man sich in 10.000 Jahren erinnern wird.
We're seeing something that will be remembered for 10,000 years.
Wenn es menschliche Erinnerungen in 10.000 Jahren noch gibt.
If humans will have memory for 10,000 years.
Da kann man eben da vorne lang dann im Wald auch gehen. Geheime Wege und da wird sich normalerweise keine dieser Besuchergruppen hin.
Ich bin auf dem Telegrafenberg in Potsdam und treffe mich mit Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Und es ist ein bisschen kühler und schattiger.
Ja, das ist thematisch mein passender Tag.
Ja, das stimmt. Ja, man könnte im Prinzip auch nachschauen in diese, in den Wetterdaten, die seit 1893 hier gibt, ob es schon mal so im September so heiß war.
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Natürlich. Hier vor Ort wird seit 1893 auch
gemessen. Genau. Ja. Das ist die weltweit längste Station, die so viele Parameter misst, also auch Temperatur in der Erde und Strahlungsmessungen. Ja. Das gibt es sonst nirgendwo so früh schon durchgehend bis heute.
Einige Monate nach unserem Gespräch wird sich herausstellen, dass das Jahr 2024 in Deutschland tatsächlich das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen ist.
Dann suchen Sie sich mit dem Baumstamm.
Okay, also Sie wollen sich ja auch noch hinsetzen.
In 30 Jahren als Klimawissenschaftler hat Stefan Rahmsdorf die gesellschaftliche Diskussion um den Klimawandel quasi von ihren Anfängen an mitverfolgt.
Ja, das hätte ich mir nicht vorstellen können als junger Wissenschaftler, als ich in den 1990ern anfing, an dem Thema zu arbeiten. Da gab es ja 1992 den Erdgipfel in Rio. Da habe ich gedacht, endlich macht die Menschheit was gegen den Klimawandel, 1992, weil da alle Länder beschlossen haben, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Ich hätte mir nicht vorstellen können, was es für eine massive Gegenbewegung und Lobbykampagne gegen Klimaschutz gibt und dass uns das jahrzehntelang beschäftigt und Zeit verliert. Und das ist fatal, weil viele Menschen haben auch noch nicht verstanden, dass das alles unumkehrbar ist. Das CO2, was wir jetzt in die Atmosphäre pusten, bleibt dort viele Zehntausende Jahre drin, zum großen Teil. Und die Vorstellung, dass wir es aktiv da wieder rausfiltern könnten, ist ziemlich illusorisch. Also wir bestimmen jetzt in diesen Jahren und Jahrzehnten das Klima für tausende Jahre in die Zukunft. Nicht nur für ihr Kind oder meine Kinder und Enkel und deren Enkel, sondern Jahrtausende.
Und wie warm es auf der Erde wird, können wir mittlerweile auch einigermaßen gut abschätzen. Laut der Website Climate Action Tracker, die regelmäßig den aktuellen Stand der Forschung zusammenfasst, steuern wir mit den derzeit beschlossenen politischen Maßnahmen bis zum Jahr 2100 auf eine globale Erwärmung von 2,7 Grad Celsius im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu. Auf den Kontinenten, also da, wo wir Menschen für gewöhnlich wohnen, ist die Erwärmung deutlich höher.
Denn der globale Mittelwert besteht zu 71% aus Ozeanoberfläche und die erwärmt sich langsamer aufgrund der thermischen Trägheit und aufgrund der Verdunstung an der Meeresoberfläche.
Außerdem sind die 2,7 Grad auch nur ein Medianwert der erwarteten Erwärmung. Das heißt, in der Hälfte aller Szenarien wird es weniger, in der anderen Hälfte wird es mehr. Laut Climate Action Tracker gibt es somit eine 33-prozentige Chance, dass die Erwärmung über 3 Grad liegen wird und eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erde um mehr als 3,6 Grad erwärmt. Und diese 10% kommen mir denn doch ganz schön hoch vor.
Man hat nicht ohne Grund im Pariser Abkommen ja das Ziel von dem alten 2-Grad-Ziel auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad, verschärft. Weil die Forschung eben inzwischen gezeigt hat, dass die Folgen doch schlimmer sind, zum Beispiel was Meeresspiegelanstieg angeht oder Extremwetterereignisse, als man früher geglaubt hat.
Okay, Extremwetterereignisse, Fluten, Feuer, Dürren, Hitzewellen haben wir alle schon gehört. Total schlimm, aber irgendwie auch schon wieder erschreckend normal. Das erste Mal, dass ich bei all diesen Klimafolgenszenarien wirklich was gefühlt habe, war, als ich mir eine interaktive Grafik der Berliner Morgenpost angeschaut habe. Die war dann auch Thema bei uns zu Hause am Abendbrottisch.
Ja, das ist super. Okay, dann bin ich da mal. Ich wollte dir was zeigen. Also, die Idee ist, ich habe meine erste Reaktion verpasst. Darum nehme ich jetzt deine auf. Aber ich wollte dir was Krasses zeigen, was mir in der Recherche für die Klimawandelfolge begegnet ist.
Nimmst du jetzt schon auf?
Ich nehme schon eine Viertelstunde auf.
Oh, wirklich? Okay. Seit ein paar Minuten. Ich habe gar nicht meinen Consent gegeben. Du, Lotte,
zwischenweise in der Schule. Oh, ich sehe rechtliche Probleme kommen.
Es hat sich während der Recherche schon etabliert, dass ich plötzlich mit irgendwelchen apokalyptischen Statistiken um die Ecke komme.
Ja. Ja, ich gebe dir den Laptop rüber. Ich füttere Lotte und du kannst dir das einfach angucken. Das ist eine interaktive Grafik von der Morgenpost. Die
Frau Muppe.
Ja, die zeigt, wie im Jahr 2100, also wenn Lotte 76 ist, wie dann die Welt aussehen wird, welche Teile unbewohnbar sein werden wegen des Klimawandels.
In der Grafik mit dem Titel »Wo unsere Erde unbewohnbar wird« kann man verschiedene Formen von Naturkatastrophen auswählen und sieht dann auf einem virtuellen Erdball, welche Gegenden besonders betroffen sind.
Je heller die Farbe, umso weniger bewohnbar ist es, mit anderen Worten.
Ja, genau.
Tropische Wirbelstürme. Das heißt, die kommen dann in solcher Intensität.
Und ich glaube, alle 10 oder alle 20 Jahre ist da so ein Hurricane, dass die sagen, dann kann man da eigentlich gar nicht mehr wohnen.
Neben Wirbelstürmen gibt es noch Karten für Wasserknappheit, steigende Meeresspiegel und tödliche Hitze.
Krass, also vor allem Hitze. Ja. Krass, Indien.
Ja,
aber im Himalaya-Gebiet, das ist ja überraschend.
Da leben so viele Menschen.
Die ja eh schon total suffern.
Hast du die Zahlen gesehen, wie viel da steht? Für wie viele Leute ist es unbewohnbar?
Nein. Ja, 1,2 Milliarden Menschen.
Wegen
für 13% wegen Hitze.
Und wenn man alle Gründe kombiniert, dann bekommt man für das Jahr 2100 ein Globus, der über und über mit leuchtender Farbe bedeckt ist.
Guck dir mal die Erde an. Dann.
56% der aktuellen Weltbevölkerung werden in unbewohnbaren Gegenden wohnen. Bereue ich es, ein Kind bekommen zu haben? Nein.
Das Glück gehabt, Lotte.
Von meinem Erschrecken über diese Grafik erzähle ich dann im Wald in Potsdam.
Sich angucken, welche Teile der Erde 2100 unbewohnbar sein sollen.
Ich weiß, welche Studien Sie da meinen.
Und da habe ich mich richtig erschrocken und dachte, oh Gott, die ganze Erde ist bunt, man kann eigentlich nirgendwo mehr hier wohnen. Und dann habe ich aber geguckt, welche Bereiche gelten denn heute schon als unbewohnbar. Und da war zum Beispiel ganz Kalifornien als unbewohnbar markiert, wo ich mein Austauschsemester gemacht habe und gedacht, da habe ich aber sehr gut gewohnt in Kalifornien. Ja. Dann habe ich sozusagen im Kleingedruckten gelesen, unbewohnbar war definiert als unbewohnbar ohne technische Hilfsmittel für Menschen. Und dann habe ich mir natürlich gefragt, wenn man aber jetzt sozusagen 100 Jahre in die Zukunft guckt, welche Teile der Welt haben dann gar keine technischen Hilfsmittel? Also da haben wir ja auch noch viel Spielraum, was man vielleicht auch da noch dann doch durch Adaption irgendwie schaffen kann, oder?
Ja, wobei, also ich glaube, dass Menschen nur in klimatisierten Innenräumen dann leben, einen Großteil des Jahres. Klar, das ist vielleicht in Dubai oder solchen Orten zum Teil so. Aber irgendwo müssen ja Leute auch noch die Felder bebauen, anbauen, Nahrungsmittel erzeugen und so weiter. Also es sind vielleicht nicht ganz so viele Regionen, die dann unbewohnbar werden. Aber es sind wirklich Regionen, wo hunderte Millionen Menschen leben. Also gerade dicht besiedelte Gegenden wie in Indien zum Beispiel, die davon betroffen werden.
You know, dying of heat is horrible, horrible way to go.
Ein Hitzetod ist eine furchtbare Art zu sterben.
You know, because our bodies are made of proteins.
Unsere Körper bestehen aus Proteinen, die bei hohen Temperaturen denaturieren.
Which start to sort of denature.
Das heißt, wir fangen buchstäblich an zu kochen.
With the temperature, they start to sort of, we literally start to cook.
Das ist die britische Wissenschaftsjournalistin Gaia Vince. Ihr Buch Das nomadische Jahrhundert beschäftigt sich mit der Frage, was Weltregionen unbewohnbar macht.
Alle möglichen Körperfunktionen setzen aus.
All sorts of things stop working. Our nervous system stops working.
Das Nervensystem funktioniert nicht mehr.
Kidney failure.
Unsere Nieren versagen.
Hallucinations, loss of consciousness.
Wir haben Halluzinationen, verlieren das Bewusstsein.
Stroke, heart disease, all sorts of,
Schlaganfälle, Herzinfarkte treten auf.
Really unpleasant effects.
Jede Menge unangenehme Effekte.
It's not a nice way to die, is what I'm saying.
In der ersten Zeit nach Lottes Geburt habe ich mir ständig Sorgen gemacht, was ihre Körpertemperatur angeht. In ihrem Nacken gefühlt, ob sie zu kalt oder zu warm ist. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich unglaublich, wie unser Körper es schafft, seine Temperatur über Jahrzehnte hinweg bei jedem Wetter quasi konstant zu halten.
You know, as mammals, we need to maintain a certain body temperature in order to survive, and we do that by sweating, by evaporative cooling.
Als Säugetiere müssen wir eine bestimmte Körpertemperatur halten, um zu überleben. Das machen wir durch Schwitzen, kühlen, durch Verdunsten. Aber je mehr Feuchtigkeit in der Luft ist, desto schlechter funktioniert das. Wenn wir uns nicht mehr kühlen können, sterben wir.
There is something called the threshold of survivability.
Die Messgröße für die Kombination aus Hitze und Feuchtigkeit heißt Kühlgrenztemperatur. Und es gibt eine maximale Kühlgrenztemperatur, die unsere Körper aushalten.
And that is the temperature at which
jenseits dieser Temperatur stirbt sogar eine junge, fitte Person ohne körperliche Anstrengung innerhalb von 6 Stunden.
Will die within 6 hours.
Geht rein, sucht nach klimatisierten Räumen, bringt die Alten und die Kinder hier weg.
In dem Science-Fiction-Roman Das Ministerium für die Zukunft malt sich der amerikanische Autor Kim Stanley Robinson aus, wie eine tödliche Hitzewelle über das ländliche Indien hereinbricht.
Da fiel es ihm ein. Runter zum See, geht ins Wasser.
Die Hitze führt in dem Roman zu Stromausfällen. Die Menschen können ihre Häuser nicht mehr kühlen. Verzweifelt versuchen sie mit Regenschirmen, die Oberfläche eines kleinen Sees vor der Sonne zu schützen.
Nach einer Weile kam er zu dem Schluss, dass das Wasser an der Oberfläche ungefähr die gleiche Temperatur hatte wie sein Blut. Das hieß, es war deutlich kühler als die Luft. Und wenn es doch ein wenig wärmer war als der Körper, nun, dann war es immer noch kühler als die Luft.
And it looks like that wet bulb temperature is almost certainly much, much lower than scientists thought it would be.
Es sieht heute so aus, als wäre die maximale Kühlgrenztemperatur deutlich geringer, als die Wissenschaft lange glaubte.
In einer 3 oder gar 4 Grad wärmeren Welt würde diese Schwelle an einigen Orten immer wieder überschritten werden. Und für Menschen, die nicht jung und fit sind oder sich eben doch körperlich anstrengen müssen, wären auch schon deutlich niedrigere Temperaturen tödlich.
Diese Hitzetoten werden ja auch gar nicht gezählt als Opfer von Naturkatastrophen, weil das sind dann Leute, die sterben dann an Herzversagen oder diesem und jenem. Da steht ja nicht auf dem Totenschein Hitzschlag. Das kann man nur hinterher in der Sterblichkeitsstatistik sehen, dass während der Hitzewelle einen großen Peak in der Sterblichkeitsstatistik gegeben hat. Also das sieht man sehr deutlich 2003 in Frankreich zum Beispiel, dieser Mortalitätspeak von der Hitzewelle damals, Jahrhundertsommer, Stichwort, ist viel höher als die Corona-Sterblichkeitspeaks zum Beispiel.
And, you know, we name these extreme conditions, these hurricanes, we give them names.
Wir geben vielen Extremwetterlagen Namen. Wir benennen Hurricanes.
But until recently,
aber bis vor kurzem hat niemand Hitzewellen benannt.
Named heat waves because it's just,
man hat einfach gesagt, die Sonne scheint, es wird warm.
But some nations are actually starting to name heat waves.
Aber die ersten Länder beginnen jetzt, Hitzewellen Namen zu geben,
hot temperatures can be.
Um zu betonen, wie tödlich Hitze sein kann.
Früher einmal war, ja, mit Sonnenschein.
Einen Punkt habe ich in meinem Gespräch mit Stefan Rahmstorf bisher außer Acht gelassen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind keine lineare Folge der Temperatur, sondern es gibt Momente, in denen sich plötzlich sehr viel auf einmal ändert. Die berühmten Kipppunkte.
Zum Beispiel ein sehr einfach zu verstehender Kipppunkt ist der grönländische Eispanzer. Auf Grönland liegt ja ein etwa 3000 Meter dicker Eispanzer. Und der schmilzt an der Oberfläche praktisch nicht bisher oder sagen wir bis vor einigen Jahrzehnten, weil es eben 3000 Meter dick ist. Das heißt, die Oberfläche ist sehr hoch oben in der Atmosphäre wie im Hochgebirge. Und im Hochgebirge ist es kalt, einfach weil die Atmosphäre nach oben hin immer kälter wird. Das ist einfach eine Frage des Luftdrucks. Und
während wir uns unterhalten, bläst der Wind immer heftiger durch den vertrockneten Potsdamer Wald.
Das heißt, dieser Eispanzer ist da, weil es an der Oberfläche so kalt ist, dass er nicht wegschmilzt. Und es ist so kalt, weil der Eispanzer da ist und die Oberfläche deswegen so hoch über dem Meeresspiegel ist. Das ist ein selbstverstärkender Effekt. Und wenn ich aber jetzt anfange, das Grönlandeis runterzuschmelzen, kommt es dabei automatisch in immer wärmere Luftschichten. Und das verstärkt nochmal die Schmelze. Und dann gibt es einen bestimmten Punkt, und das ist dann genau der Kipppunkt. Ab dem wird das zu einem Selbstläufer. Das heißt, bin ich direkt getroffen worden von etwas.
Einige Zweige fallen von den Bäumen herab, wie ein stummer Kommentar der Natur, die sagen will, ihr könnt viel reden über Hitzewellen in Indien und das schmelzende Grönlandeis, aber fühlt euch nicht zu sicher hier im globalen Norden.
Ich so sehe, was da über uns ist. Aber es sind erstaunliche Böen jetzt. Ja. Was den Norden stark betrifft, ist dieser Kipppunkt der Atlantikzirkulation, also auch als Golfstromsystem bekannt. Das ist mein Forschungsgebiet seit über 30 Jahren, seit Anfang der 90er. Und da zeigt sich gerade in den letzten Jahren durch die Forschung zunehmend, dass das Risiko, dass diese Atlantikströmung, die unser mildes Klima in Europa verursacht, sich nicht nur abschwächt, das ist einfach schon ziemlich sicher, dass das bereits der Fall ist, sondern eben auch schon in diesem Jahrhundert einen Kipppunkt überschreiten könnte, sogar schon in wenigen Jahrzehnten. Und wenn diese Strömung dann abreißt, dann wird es sehr kalt im nördlichen Europa. Also in Skandinavien kann das schon mehrere Grad betragen, unter das vorindustrielle Klima drunter noch. Und vor allem würde aber auch das Temperaturgefälle von dem warmen Südeuropa, was dann wärmer geworden ist noch, zum dann kälteren Nordeuropa, würde viel größer werden, als wir das kennen in der Geschichte. Und gerade an diesen Temperaturunterschieden wird ja das Wettergeschehen angetrieben.
Abends, wenn Lotte eingeschlafen ist und für ein 7 Monate altes Baby beeindruckend laut schnarcht, gibt es manchmal diesen Moment, wo ich noch nicht schlafen kann, aber auch nicht mehr reden oder aufstehen, weil die kleinste Bewegung Lotte wecken könnte. Also setze ich mir Kopfhörer auf und schaue einen Film. The Day After Tomorrow von 2004.
Was ist mit dem nordatlantischen Strom? Keiner hat bisher berücksichtigt, wie viel Süßwasser aufgrund des schmelzenden Polareises in den Atlantik gelangt ist. Ich glaube, wir haben einen kritischen Grad der Aussüßung erreicht.
Stopp. Wollen Sie damit sagen, dass es mit diesen Wetteranomalien so weitergeht?
Das geht nicht nur weiter. Es wird schlimmer. Ich fürchte, wir stehen am Rand eines dramatischen Klimawandels.
Im Film treten mehrere Super-Hurricanes auf. Hubschrauber frieren mitten in der Luft ein. Millionen US-Amerikaner fliehen über die Grenze nach Mexiko. Und Astronauten beobachten vom Weltall, wie die Nordhalbkugel unter Eisschilden verschwindet.
Ja, The Day After Tomorrow hat das natürlich als Hollywood-Desasterfilm verkürzt auf wenige Wochen, wo das passiert, was eigentlich an die 100 Jahre dauern wird als Prozess. Das Ergebnis wird aber auf jeden Fall sehr schlimm sein. Es wird die tropischen Niederschlagsgürtel verschieben und das würde dann wieder bedeuten, der tropische Regen fällt nicht mehr da, wo die Regenwälder jetzt sind, sondern woanders, wo man es nicht gewohnt ist, während da in den Regenwäldern fehlt er und solche Dinge. Also das würde schon ein wirklich völlig anderes Klimasystem werden, ohne diese Atlantikströmung.
Und in letzter Zeit, erzählt Stefan Rahmstorff, sind einige Studien zu wirklich beunruhigenden Ergebnissen gekommen.
Nämlich, dass es durchaus nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir schon in den nächsten Jahrzehnten, eben vor Mitte des Jahrhunderts, diesen Kipppunkt überschreiten. Und dann...
Was heißt nicht so unwahrscheinlich? Also wie viel Wahrscheinlichkeit ist denn hier überhaupt okay bei dem, was da auf dem Spiel steht?
Naja, also ich würde jetzt normalerweise sagen, weil die Folgen wirklich katastrophal wären, dass man es mit 99,9%iger Sicherheit ausschließen möchte. Der Weltklimarat hat in einem Sonderbericht zum Ozean gesagt, das Risiko in diesem Jahrhundert sei kleiner als 10%. Das ist nicht sehr beruhigend, ehrlich gesagt. Inzwischen würde ich aber sagen, es ist viel größer als 10%.
In diesem Moment verändert sich Stefan Rahmstorffs Gesichtsausdruck. Er schaut mich intensiv an, als ob er mir gerade eröffnet hätte, dass er schwer krank ist. Und ich merke, dass das menschliche Gehirn einfach nicht für das Denken in Wahrscheinlichkeiten gemacht ist. Bei einem Revolver mit 6 Kammern in der Trommel hat man beim russisch Roulette eine 83,3%ige Wahrscheinlichkeit, dass alles gut geht. Also ungefähr so wie unsere Chance, dass der Golfstrom nicht abreißt. Am Ende von The Day After Tomorrow schauen die Astronauten in der ISS hinunter auf eine eisbedeckte Erde und bestaunen die klare Luft. Aber selbst da unten gibt es noch jede Menge Menschen. Dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöscht, ist das überhaupt möglich?
Also, als ich zuerst den Begriff Kipppunkte gehört habe, da hatte ich immer das Gefühl, es geht um Kipppunkte, wo uns dann auch die Kontrolle über den CO2-Gehalt der Atmosphäre entgleitet, also oder über den Treibhausgasgehalt entgleitet, also sowas Methan am Meeresgrund oder Permafrost, was aufschmilzt oder so, sodass wir dann den Klimawandel auch gar nicht mehr stoppen können, weil er dann in dem Moment nicht mehr menschengemacht ist. Spielt sowas noch eine Rolle in der Wissenschaft heute? Weil davon ist in den letzten Jahren wenig, also die Kipppunkte in den letzten Jahren, die man hört, sind irgendwie kleiner im Vergleich zu diesen?
Ja, es gibt diesen Kipppunkt eines sogenannten Runaway Greenhouse-Effekt. Also wenn der weitere Treibhauseffekt, der Anstieg der Treibhausgase zu einem solchen Selbstläufer wird, durch selbstverstärkende Rückkopplungseffekte, das ist der absolute Worst Case natürlich.
Es war einmal.
Es war einmal ein kleiner, blauer Planet, der friedlich um die Sonne kreiste und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände irgendwann ein kleines bisschen heißer wurde. Die Ozeane begannen allmählich zu verdunsten. Der Wasserdampf erzeugte einen Treibhauseffekt und der Planet wurde noch heißer. Irgendwann hatte sich das gesamte Wasser zu Dampf in der Atmosphäre verwandelt. Die Sonnenstrahlen zersetzten das verdunstete Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff. Über Jahrmillionen löste sich der leichte Wasserstoff aus dem Griff der Anziehungskraft und verschwand hinaus ins Universum. Zurück blieb eine unbewohnbare Hölle mit Lavaströmen an der Oberfläche und Regenwolken aus Schwefelsäure. Was dort passiert ist, nennt man den Runaway-Greenhouse-Effekt. Und dieser Planet ist die Venus, unser nächster Nachbar im All.
Das ist zum Glück doch sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Denn wir wissen ja, dass es in der Erdgeschichte vor vielen Jahrmillionen auch schon deutlich wärmer war. Ein Großteil der Erdgeschichte war die Erde sogar eisfrei, also keine Kontinentaleismassen, weil es deutlich wärmer war. Und damals gab es keinen Runaway-Greenhouse-Effekt, der jetzt die Erde von 15 auf 30 Grad erwärmt hätte oder sowas. Das ist von daher jetzt nicht meine größte Sorge, weil ich denke, extrem unwahrscheinlich. Und bevor wir sowas erreichen, werden wir wesentlich naheliegendere, wahrscheinlichere Kipppunkte überschreiten, die dazu führen werden, dass wir eben auch nicht mehr so viel Treibhausgase ausstoßen werden, weil die Menschheit wirtschaftlich, vielleicht auch was die ganze Stabilität unserer Zivilisation angeht, da in extrem schweres Fahrwasser kommen wird. Also wir können massiv dezimiert werden, was die Bevölkerungszahl angeht auf diesem Planeten. Aber der Homo sapiens hat ja einen Vorteil, dass er sehr lernfähig und sehr anpassungsfähig ist. Also ich glaube, eine gewisse Anzahl Menschen wird auf jeden Fall überleben.
Aber das wirklich Absurde daran ist, die schlimmsten Folgen des Klimawandels werden wir vielleicht nicht mal als solche wahrnehmen.
I met lots of people living in slums in Lima in Peru.
Ich habe in den Slums von Lima in Peru viele Menschen getroffen, die sich selbst für Wirtschaftsmigranten hielten. Sie haben ihre Heimatdörfer verlassen, weil sie Arbeit suchten. Aber warum mussten sie sich auf den Weg machen? Wegen chronischer Dürre in den Anden. Man konnte dort einfach nicht genug anbauen, um davon zu leben. Sogar die, die selbst keine Farmer waren in ihrer Heimat wirtschaftlich von Farmern abhängig. Ganze Dörfer waren nicht mehr funktionsfähig, alles wurde teurer, die Geschäfte mussten schließen. Auch wenn sie sich selbst nicht für Klimaflüchtlinge hielten, war der eigentliche Grund, dass sie ihre Dörfer verließen, das Klima.
Wenn man sich über die letzten 10.000 Jahre hinweg anschaut, unter welchen klimatischen Bedingungen Menschen sich angesiedelt, Landwirtschaft betrieben und Zivilisationen errichtet haben, ergibt sich daraus sowas wie ein ökologisches Profil unserer Spezies, die menschliche Klimanische. Und Modellrechnungen zeigen, dass im Laufe der nächsten 100 Jahre Milliarden Menschen außerhalb dieser Nische leben werden.
But the people are somewhat trapped.
Aber die Menschen sind in gewisser Weise gefangen,
right?
Weil wir all diese Grenzen erfunden haben.
Invented all these borders.
Und in Städten leben mit sozialen Netzwerken,
cities,
wo es Arbeit gibt,
networks are and where
und die Menschen unsere Sprache sprechen
and where people understand the language
und dieselbe Kleidung und dieselbe Religion haben wie wir.
So it's much harder,
es ist viel schwerer, als man denkt,
to move with that temperature,
sich einfach mit der Temperatur mitzubewegen.
In an easy way.
Und mit potenziellen Millionen und Abermillionen von Flüchtlingen, die auf immer stärker befestigte Wohlstandsgrenzen treffen, könnte vielleicht die gefährlichste Folge des Klimawandels beginnen. Das, was er politisch auslöst.
If I think just about the concrete dangers that my daughter will face in her life.
Wenn ich über die konkreten Gefahren für meine Tochter nachdenke, dann lebt sie in einem reichen Land. Ihren Eltern geht es gut. Was die unmittelbaren Konsequenzen des Klimawandels angeht, ist sie wahrscheinlich sicher. Menschen in anderen Teilen der Welt werden viel stärker leiden. Aber konkret für meine Tochter mache ich mir am meisten Sorgen, dass sie vielleicht in einem Land leben muss, das von der extremen Rechten regiert wird.
But what is the absolute shocking truth is that centrist.
Es ist schockierend, dass die politische Mitte in eine Art Appeasement verfallen ist. Statt die rassistischen Narrative anzugreifen, nehmen sie sie auf, positionieren sich selbst gegen Migration und für härtere Grenzkontrollen. Wir Menschen sind Affen aus Afrika. Und dass es uns heute auf der ganzen Welt gibt, liegt an unserer Fähigkeit zur Migration. Wir haben heute die Chance, unsere Welt komplett neu zu erfinden, sie gerechter zu machen, eine neue Vision zu entwickeln. Und wir scheitern gerade komplett.
And there's been giant failure to do that.
Während ich an dieser Folge schreibe, dreht sich die Welt weiter. Öl wird aus dem Boden gepumpt, Kohle abgebaggert, CO2 ausgestoßen. Die unsichtbaren Feuer brennen rund um die Uhr und 8 Milliarden Menschen treffen jeden Tag mal gute und mal weniger gute Entscheidungen. Und Lotte lernt innerhalb von wenigen Wochen zu robben, zu krabbeln, zu sitzen und sich an meinen Händen in den Stand hochzuziehen.
Ja, Lotte kann stehen.
Ich fühle genau das, was alle Eltern sagen, was man fühlt. Und was ich mir trotzdem vorher nicht vorstellen konnte. Die Zeit beschleunigt sich.
Oh ja. Oh ja.
Von allen Gefahren, die ich mir im Laufe dieser Serie noch anschauen werde, hat der Klimawandel die höchste Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einzutreten und das Leben von Millionen Menschen zu gefährden. Denn er ist schon da.
Bei den massiven Überschwemmungen in Spanien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen.
This is the worst natural disaster in Spain's recent history.
People that are not here have gone through a terrible agony too, until they died.
Meteorologen sehen in der Erwärmung des Mittelmeers eine Schlüsselrolle bei der Häufung von Starkregenereignissen.
Aber gleichzeitig ist die Gefahr, dass er uns wirklich als Spezies auslöscht, äußerst gering. Mir kommt der Klimawandel deshalb mittlerweile fast vor wie eine Prüfung. Eine Prüfung, ob wir in der Lage sind, mit den Früchten unseres Fortschritts umzugehen.
So now we have among us the first leaders of the world.
Unter uns leben heute die ersten Anführer der Geschichte,
that actually know they are melting glaciers.
Die wissen, dass sie die Gletscher zum Schmelzen bringen,
that know they are raising sea levels.
Und den Meeresspiegel anheben.
Denn gegen die Technologien, die wir erst noch entwickeln, könnte das unsichtbare Feuer geradezu harmlos wirken.
Entweder wir gewinnen alle gemeinsam,
either everybody wins,
oder alle verlieren.
Or everybody loses.
Das war Folge 3 von Die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und Jakob Schmidt. Regie: Giuseppe Maio. Redaktion: Tobias Nagorny. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek.
In der nächsten Folge.
Wenn wir von Erregern mit schweren Konsequenzen sprechen, die das Potenzial haben, viele Tote und großen Schaden zu verursachen, dann glaube ich, dass das Risiko durch künstliche Pandemien größer ist als durch natürliche.
What is happening is that civilian researchers,
zivile Wissenschaftler, die von der Regierung bezahlt werden,
paid by government funds,
erschaffen im Grunde nichts anderes als Biowaffen.
Of biological weapons.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Wer weiß, ohne ihn, wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Sie war absolut meine Motivation.
Ich würde sagen, wir waren seelenverwandt in der Phase.
Ich hätte mich keinem anderen so anvertrauen können in dieser Zeit.
Es gibt unzählige Begegnungen in unserem Leben. Manche werden zu Freundschaften, manche zu einer Liebe. Und manche vergessen wir schnell wieder. Und dann gibt es noch diese ganz besonderen Begegnungen. Menschen, die bei uns einen Schalter umlegen, die unser Leben in eine ganz andere Richtung lenken.
Dass das für mich, so was der gemacht hat, so das Größte und Wichtigste und Bedeutungsvollste war, was so jeden Mensch so für mich gemacht hat.
In unserem neuen Podcast wollen wir euch von genau solchen Begegnungen erzählen. Da steht jemand am Abgrund, ist dabei, sich selbst zu verlieren oder kämpft in einer Extremsituation um sein Leben. Und wäre da nicht dieser eine Mensch gewesen, der im entscheidenden Moment das Richtige getan oder gesagt hat, wäre es ganz anders ausgegangen. Hi, ich bin Natalia Juselewitsch und ich bin der Host von Mein Mensch.
Du bist an dem unmenschlichsten Ort von allen. Und trotzdem sind da so Leute, die haben mehr Courage und mehr Menschlichkeit als alles andere zusammen.
Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Ab dem 16. April findet ihr jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.